Herzlich willkommen bei Spielmacher, der EM-Podcast. Er ist immer noch da, auch nach dem 1:2 gegen die Spanier, auch wenn Deutschland ausgeschieden ist. Es war schwarz-rot-gut, alles. Ich war im Stadion und habe geklatscht bei der Ehrenrunde nach 120 Minuten. Die Klassenfahrt ist zu Ende, der große Traum auch, aber das Gefühl ist wieder da. Julian Nagelsmann und sein Team haben das geschafft. Wir sind Fußball. Heute sind wir zu zweit, Thomas Hitzlsperger und ich.
Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Schön, dass du Zeit hast, Thomas.
Hallo, danke schön.
Ich sehe, du sitzt im Auto. Das hatten wir auch noch nicht bei unseren Gästen, aber immer mal was Neues. Du bist gerade in Herzogenaurach angekommen. Jetzt ein paar Stunden nach dem Spiel. Wir haben 12 Uhr Mittag. Was ist dein Auftrag heute?
Naja, es war im Vorfeld schon abgemacht, sollte es schiefgehen und die deutsche Mannschaft ausscheiden, dann komme ich heute nochmal dazu, vor und nach der Pressekonferenz, die stattfindet um 13 Uhr, einfach Dinge einzuordnen und ja, als Experte für die ARD nochmal Rede und Antwort zu stehen und deswegen bin ich heute hier.
Du stehst jetzt direkt da vor dem Camp, kann man schon irgendwas erahnen, wie es da so ist, wie es hinter den Wänden ist? Haben Sie sich schon ein bisschen gefasst? Was glaubst du?
Ja, ich bin gerade angekommen, hier ist noch alles verdeckt und geschützt, wie es halt oft so ist. Aber ich bin auch hier beim Eingang der Presse, der Medienvertreter. Und da muss ich auch jetzt dann gleich wieder rein und dann besprechen wir alles mal vor.
Okay, wir haben uns ja gestern schon gesehen und so ein bisschen gequatscht über das Spiel. Was hast du gedacht, was ist dir so durch den Kopf gegangen jetzt auf dem Weg nach Herzogenaurach? Du willst es ja gleich einschätzen. Also was waren so deine Gedanken?
Ja, dass es wirklich extrem bitter war, weil die deutsche Mannschaft in der zweiten Halbzeit, auch in der Verlängerung meines Erachtens näher dran war, gute Chancen hatten, das Spiel zu gewinnen. Im Vorfeld meinte ich, die spanische Mannschaft ist sehr gut, die wird uns das Leben schwer machen und das haben sie zu Beginn auch gemacht, aber am Ende kann man schon sagen, Deutschland hätte auch verdient gehabt, weiterzukommen und so spät, kurz vor Schluss, das Spiel zu verlieren mit einer sehr fragwürdigen Elfmeterentscheidung, die gegen Deutschland ausgefallen ist, fand ich, war das sehr, sehr bitter und du hast es angesprochen, das Gefühl ist ein gutes, das bleibt auch nach dem Ausscheiden und das ist auch sehr, sehr viel wert.
Hand oder nicht Hand, frage ich dich dann direkt.
Das kannst du selber direkt beantworten. Dass es Hand war, ist unbestritten. Es geht nur um die Auslegung. Also ist es ein Elfmeter oder nein? Ich bin da sehr klar, das war ein Elfmeter. Ich habe auch gesagt, wenn man diese Entscheidung in der Vergangenheit immer wieder gesehen hat, 9 von 10 Mal wird er gegeben. Gestern wurde er nicht gegeben.
Gibt es wieder dieses Fußball-Wir in Deutschland? Julian Nagelsmann hat ja auch gestern relativ schnell nach dem Spiel gesagt, jetzt müssen wir wieder 2 Jahre warten, um es besser zu machen. Und diese 2 Jahre, das klang schon sehr sehnsüchtig von ihm.
Ja, das kann ich verstehen, dass er alles anspricht. Aber es gibt auch die Spiele zwischen jetzt und der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Das ist auch was wert, wieder in Deutschland zu spielen und die Fans wiederzusehen. Aber natürlich als großes Ereignis ist erst die WM das nächste. Und Julian Nagelsmann hat sehr viel bewirkt in der kurzen Zeit. Und das kann man nicht hoch genug einschätzen.
Wir sollten ja das Stoppschild sein in Schwarz-Rot-Gold für Spanien. Hat leider nicht geklappt. Jetzt nehmen wir Abschied von der EM, aber auch von Toni Kroos mit 34 Titeln. Wie hast du als Co-Kommentator gestern der ARD, wie hast du so seine letzten Schritte auf dem Feld gesehen und erlebt?
Im Vorfeld war es, glaube ich, schon wichtig, nicht ständig darüber zu sprechen, das ist heute sein letztes Spiel, könnte das letzte werden, sondern positiv ranzugehen. Das hat er ja auch immer angesprochen. Es soll nicht sein letztes Spiel sein. Und am Ende ist es schwer, weil man das Ganze erstmal sieht, die Mannschaft, die enttäuschten Gesichter und all die Dinge und dann aber ihn über den Platz gehen sieht, wie auch die spanischen Fans, seine Mitspieler, die Gegenspieler sich bei ihm bedanken. Und das ist ein sehr schwieriger Moment gewesen und ich glaube, das schafft man erst mit etwas Abstand, das zu würdigen, ansprechend zu würdigen, was er erreicht hat in seiner Karriere, wie gut er als Fußballer wirklich war, ist so kurz nach dem Spiel gar nicht erst zu greifen. Aber ich habe es versucht, auch nochmal zu betonen, dass er, wenn nicht sogar der erfolgreichste deutsche Fußballer überhaupt in der Geschichte ist. Und das ist Wahnsinn.
Na, er hat der ganzen deutschen Mannschaft ja auch nochmal eine besondere Balance gegeben. 590 Ballkontakte jetzt bei der EM, 95% Passquote, sehr starke Zweikampfwerte. Und die ganzen Titel hast du gesagt, also das ist ja alles zigmal besprochen. Vor allem geht nicht ein Spieler, es geht ein großer Mensch irgendwie vom Platz. Ist das nicht so das Wichtigste und vielleicht auch eine gute Erkenntnis für ihn?
Genau, das hat man gespürt, nachdem er sich das reiflich überlegt hat, nochmal zurückzukommen und auch bei dieser EM eine wichtige Rolle spielen zu wollen. Das ist ihm gelungen und auch diese Erfahrung der Mannschaft mitzugeben. Und so wie es auch beschrieben wurde, dass er nach dem Spiel in der Kabine nochmal das Wort ergriffen hat. Ich meine, die Spieler hören wirklich sehr genau hin, wenn Toni Kroos etwas sagt. Und diesen Impact, den er nochmal hatte, das kann Spieler prägen, das kann Spielern in den nächsten Jahren helfen. Und das ist wirklich großartig gewesen, das zu sehen, wie er durchgehalten hat, trotz Krämpfen und Verletzungen auf dem Platz zu sein. Riesengroßes Vorbild. Also er hat sich jetzt eine lange Pause sehr verdient, weil er so viel bewegt hat und erreicht hat, dass es eigentlich in Deutschland unerreicht ist.
Ja. Aber was sagt Jürgen Klopp? Also nicht nur er, aber es kommt nicht darauf an, was die Leute denken, wenn du kommst, sondern es kommt darauf an, was die Leute denken, wenn du gehst. Und ich glaube, alle denken, dass es eine tolle Karriere ist und ein toller Mensch. Modric wird wahrscheinlich auch nicht mehr so oft in der Nationalmannschaft spielen, eher gar nicht. Cristiano Ronaldo vielleicht auch nicht. Thomas Müller auch nicht. Da gehen schon viele, die uns lange begleitet haben. Jetzt bist du schon raus. Also du hast diesen Schritt schon gemacht. Wenn du einen Rat hättest, ohne jetzt oberlehrerhaft zu sein, was du sowieso nicht bist, Thomas, aber was müssen die jetzt, auf was müssen die aufpassen?
Ja, ich mache mir schon viele Gedanken, weil ich gemerkt habe, dieser Einschnitt im Leben, dieses Karriereende ist so prägend und da sollte man sich schon gute Gedanken machen und auch gute Leute in seinem Umfeld haben, die einem zur Seite stehen, weil erstmal so eine Leere da ist, so dieses, was kommt jetzt? Ich war ein erfolgreicher Fußballer und gerade Toni Kroos, ich will mich gar nicht mit ihm vergleichen. Einfach eine neue Aufgabe zu finden, eine Leidenschaft, Dingen nachzugehen, an denen man Freude hat. Und Toni hat ja auch die Stiftung, wenn ich das richtig weiß, vielleicht seine Popularität, die Bekanntheit, sein Wissen weiterzugeben an junge Menschen. Das ist so lohnenswert. Und wenn er darauf Lust hat und wenn er die Zeit dafür nutzt, dann glaube ich, kann er über sein fußballerisches Wirken hinaus noch so viel bewegen. Und das für mich, die Dinge, die ich erlebt habe in den letzten 10 Jahren, seitdem ich aufgehört habe, haben sich so sehr gelohnt, wenn man dann noch Menschen erreichen kann und mit was auf den Weg geben kann. Und das Zeug dazu hat er definitiv.
Also wir machen ja weiter mit unserem Podcast, Thomas. Ende August, wenn die Bundesliga wieder losgeht und der erste Gast soll sein, Toni Kroos. Er, seine Familie, seine Stiftung, sein neues Leben, freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass das klappt. Wie war es für dich denn als Co-Kommentator? Also gucken ja 25 Millionen plus X zu an so einem Abend, ist ja auch eine Aufgabe, ne?
Das ist eine große Aufgabe. Ich hatte und habe immer noch großen Respekt vor so einer Aufgabe. Zu Beginn des Turniers, als klar war, ich würde Spiele als Co-Kommentator begleiten, habe ich schon gemerkt, das ist für mich nochmal etwas ganz Neues, obwohl ich in den letzten Jahren das immer wieder gemacht habe. Aber das ist die größte Bühne, die es gibt. Und spüre das an den Reaktionen, vor allem bei Deutschlandspielen, wie viele Menschen sich dann äußern, wie sehr sie bewerten das, was ich tue. Das ist fast nochmal wie so eine Spielererfahrung. Da schauen Millionen, wie du sagst, fast 30 Millionen zu. Und da steigt auch bei mir der Puls. Da geht es um gute Vorbereitung und trotzdem auch klar zu sein, Dinge auch wie die Elfmeterentscheidung, einfach eine klare Haltung dazu zu haben und nicht irgendwie schwankend zu sein. Da muss man den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen, dazu zu stehen. Und ja, habe bisher gute Erfahrungen gemacht. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das Turnier bis hierher so begleiten durfte.
Hast du heute schon geguckt, was die Leute gestern über dich geschrieben haben oder wie sie dich bewertet haben? Was kam am häufigsten?
Naja, ich blicke manchmal schon auch noch auf Social-Media-Kanäle. Dem kann ich mich nicht ganz entziehen. Oder Menschen schreiben mir direkt. Da ist es so, ich würde mal sagen, das wichtigste Kriterium für mich ist der Chef in der ARD, der entscheidet, wie die Besetzung abläuft und ich darf auch im Finale nochmal Co-Kommentator sein und das ist für mich das Allerwichtigste, sein Urteil und auch das Urteil der Menschen, die mir nahestehen und das ist weitestgehend positiv, also ich bin nicht unzufrieden.
Also ich kann sagen, ich höre dir auch sehr gerne zu, auch wenn du für Sky arbeitest natürlich, Thomas, das ist ja auch so, das geht ja glücklicherweise auch weiter, aber das ist ja auch deine Zukunft, haben wir uns gestern auch kurz darüber unterhalten, das möchtest du weitermachen, vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen. Was hat dich denn am Fernsehen oder beim Fernsehen am meisten überrascht, als du dazugekommen bist?
Gar nicht so sehr viele Dinge überrascht, das ist nur, dass man Fußball aus einer ganz neuen Perspektive nochmal kennenlernt. Als Spieler dieses, okay, du bist Spieler, kennst diese Perspektive und plötzlich überblickst du den ganzen Fußballkosmos nochmal. Du bist quasi auf der anderen Seite, um dann Spielern, die sich manchmal beklagen über die Ex-Spieler, die das dann bewerten. Aber so ist nun mal der Lauf der Dinge. Und da ein gutes Maß zu finden, auch mal Kritik äußern zu dürfen, aber die soll stets respektvoll sein. Und da muss ich immer austarieren, dass es auch so bleibt. Und ich bin weiterhin ehrgeizig. Ich möchte die Dinge, die ich tue, sehr gut machen, um dann auch weiter zu bleiben. Weil auch in unserem Geschäft, das weißt du genauso, kommen immer wieder gute junge Leute nach. Und da muss man klar sein, wer man sein will und auch klar sein, wer man nicht sein will. Und daher genieße ich das, Fußball so nah begleiten zu dürfen, immer noch mit dieser Anspannung, die ich aus Spielerzeiten noch kenne. Also dieses Adrenalin, das brauche ich noch ein bisschen.
Wo hast du am meisten gelernt, Thomas? Auf dem Platz oder daneben und danach?
Das sind unterschiedliche Felder. Auf dem Platz war die Anspannung noch mal höher und da merkt man, was auf dem Spiel steht. Also jede Aktion, jeder Pass und leider dann auch jeder Fehlpass hat eine direkte Auswirkung oftmals. Beim Kommentieren ist man mehr auf sich alleine gestellt. Also da muss man für sich einen Weg finden, welchen Karriereweg will ich einschlagen. Und da muss man sich viel mehr auch drum kümmern, weiter Anschluss zu finden. Diese Selbstständigkeit ist nach der Karriere sehr, sehr gefragt. Als Spieler ist man oft begehrt. Leute wollen etwas von einem. Wenn man kein Spieler mehr ist, muss man sich viel mehr selbst drum kümmern, wie das Leben weitergeht. Und darauf müssen sich Spieler auch vorbereiten.
Also dann wird einem die Kulturtasche nicht mehr getragen und hingelegt, sondern man muss sie selber mitbringen. Also um nochmal ein Klischee.
Ja, das stimmt. Und welche Kulturtasche man kauft, man kann nicht alle 2 Wochen eine neue kaufen.
Ja, also wir haben jetzt einmal in die Klischeetasche gegriffen. Thomas, entschuldige das. Es hat sich natürlich heute auch viel geändert, keine Frage. Aber bist du jetzt bekannter, vielleicht sogar als Spieler? Also wenn jetzt 25 Millionen plus X gucken oder als Funktionär, das ist ja ein Riesenmultiplikator.
Und das kann ich nicht genau messen. Also ich habe gespürt, als Spieler auf dem Platz bei einer EM und WM ist man auch sehr bekannt und dann nimmt es wieder ab. Und jetzt nimmt es wieder auch zu. Aber wie viele Leute es genau sind, das kann ich dann auch steuern, wenn ich weiter auf Social Media mich äußere, dann hält das Niveau. Entscheidend ist, wie die Leute reagieren. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass doch im realen Leben, wenn man Leute begegnet, die meistens sehr respektvoll sind und sehr angenehm. Social Media ist was anderes. Und damit muss man auch klarkommen. Und das tue ich auch. Und ich bin sehr dankbar, dass ich immer wieder die Chance kriege, weil ich halt über Fußball reden darf. Und es ist nach wie vor meine größte Leidenschaft.
Aber du bist jetzt Anfang 40. Passt da schon viel rein in dein Leben, ne?
Ja, da passt echt viel rein. Und das ist so, was ich gesagt habe, zu verstehen, dass man einfach eine neue Karriere anpacken muss und auch viel investieren muss. Das erfordert weiterhin Disziplin, die Qualitäten, die man als Spieler braucht, die weiterhin in der nächsten Karriere anzuwenden und nicht träge zu werden, weil das ist eine große Gefahr, dass so eine Lehre einkehrt, die nicht mehr zu Ende geht. Und das hat aber auch mit Umfeld, mit Freunden und so zu tun und da bin ich gesegnet mit tollen Menschen.
Disziplin heißt auch Gewicht halten. Ich habe gestern gesehen, du bist ja noch topfit.
Ich bin nicht topfit, aber ich bin nicht übergewichtig, sagen wir es mal so. Und das gehört auch dazu. Ja, doch, das ist, manchmal gehört das Äußerliche schon auch dazu, weil ich sage, ich möchte das einfach mehr halten. Da bin ich ja diszipliniert. Das ist einfacher, wie in anderen Bereichen, irgendwie 10 Stunden am Arbeitstisch zu sitzen. Das fällt mir schwerer, als jeden Tag Sport zu machen.
So, was ist dein bester Plan, wenn wir jetzt mal so 1, 2, 3 Jahre in die Zukunft schauen mit Thomas Hitzlsperger? Und was ist der beste Plan dann im Anschluss für die deutsche Nationalmannschaft in dem gleichen Zeitraum?
Für mich persönlich weiterhin so nah am Fußball zu bleiben, Fußball zu kommentieren, eng zu begleiten und Teil davon zu sein. Und gleichzeitig aber auch die unterschiedlichen Tätigkeiten, die ich mir aufgebaut habe, weiter ausüben zu können. Das heißt, meine Beteiligung bei Aalborg BK in Dänemark, aber auch mein Restaurant in London, dass es erfolgreiche Projekte sind. Und ich mag diese Abwechslung. Und dennoch ist der wichtigste Teil im Leben, bleibt Fußball. Und in 2 Jahren ist die Weltmeisterschaft dann wahrscheinlich hoffentlich mit Deutschland. Und dann möchte ich natürlich auch wieder dabei sein in ähnlicher Funktion wie jetzt. Denn es macht einfach großen Spaß.
Welche Überschrift gibst du der deutschen Mannschaft jetzt heute Morgen, Samstagmorgen nach dem Aus?
Jetzt überforderst du mich. Ich kann nur so wie sagen, es ist was Positives. Ich war gerade an einem Kiosk, da war die Bildzeitung, die war auch sehr, sehr positiv. Und so ist es auch, aber ich bin kein Überschriftenmacher, sondern es geht darum zu beschreiben, dass Julian Nagelsmann und das ganze Team es geschafft hat, jetzt in kurzer Zeit einen Stimmungsumschwung hinzubekommen. Positive Atmosphäre, wieder eine enge Verbindung zwischen deutschen Fans und der Mannschaft und das ist die beste Basis, in den nächsten Jahren wieder erfolgreich zu sein.
Schöner Schlusssatz, Thomas. Vielen Dank für deine Zeit. Jetzt viel Spaß, wie soll ich sagen, aber einen guten Arbeitstag wünschen wir dir alle, deinen Herzogenaurach. Ihr werdet das alles jetzt in Ruhe aufarbeiten für die ARD, dieses Aus der deutschen Mannschaft. Und Gänsehaut hatte ich gestern auch, als Toni Kroos eben bei den spanischen Spielern vorbeigegangen ist und bei den spanischen Fans und alle applaudiert haben, inklusive natürlich der deutschen Fans. Und wenn du das erreichst, ist das, glaube ich, steht das auch mit über dem Spiel gestern und über der Leistung insgesamt der deutschen Mannschaft. Vielen Dank, Thomas. Schöne Zeit und erfolgreichen Arbeitstag heute.
Ja, ebenso. Danke. Tschüss.
Ciao, ciao. Ende August geht es weiter mit dem Spielmacher-Podcast. Es gibt noch so viel zu fragen rund um diesen Sport. Spielmacher, Fußball von allen Seiten, heißt es dann, mit 360 Media und mir. Und wir fragen alle, mit viel Neugier und vor allem mit viel Respekt. Jetzt erst einmal danke an alle, an den Bundeskanzler und Julian Nagelsmann und Rudi Völler und Jogi Löw und. 30 Gäste waren es. Alle waren toll. Es war und ist etwas Besonderes, eure Sicht auf diese Dinge, auf diesen Sport zu hören. Und danke an das ganze Team für den Input und die Unterstützung. Bis zum 22. August bei Spielmacher, dann alle zwei Wochen.
Das war Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Kennt ihr schon das Lederhosenkartell? Unsere Hörempfehlung zum Oktoberfest. Ein einmaliges Hörerlebnis findet die Taz. Wie Goodfellas, nur über Wiesen statt Mafia, sagt der Fokus. Und die Süddeutsche schreibt, ein wilder, fabelhafter Rikscha-Ride, der jedem selbst überlässt, ob er die Wiesen ein bisschen mehr oder weniger hassen will. Hier ist der Trailer.
Ich bin Alexander Gutsfeld, hauptberuflich Journalist, nebenberuflich Rikscha-Fahrer. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf das Oktoberfest und in meine Rikscha.
Um jetzt mal nie, komm mal hoch.
Cannot charge 3000 Taxi.
It's Oktoberfest. It's the price, sorry.
There's Deutsch, Bayern, yeah. And there's Bayern. Bayern is besser.
Es geht um den Aufstieg der Münchner Schickeria.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Und wie ein Mann namens Gerd Käfer die Wiesen vom stinknormalen Volksfest zum exklusiven Promi-Treff gemacht hat.
Eine Carpaccio-Roulade aus Kalb, das Feinste, was Sie im Moment kriegen können, der wird mit Senfbutter überbacken.
Katy Perry im Dirndl.
Es geht ums Harz, dem After-Wiesen-Club, der im April 2019 von 160 Sondereinsatzkräften der Polizei gestürmt wurde.
Da, wo der Alkohol rübergeflossen ist, da ist auch meine Drogen rübergeflossen.
Es geht um Sexarbeiterinnen. Und um Koksdealer, die auf der Wiesn das Geschäft des Jahres machen.
Alexandra, when we get back, me and you, should we go sniff some cocaine?
Es geht um kriminelle Polizisten.
Das waren die bisher größten internen Ermittlungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik in diesem Umfang gegen Polizeibeamte geführt wurden.
Und es geht natürlich ums Bier.
So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand.
Und wie ein Mann dem Münchner Bieradel den Kampf ansagt.
Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin, auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt München. Prost benannt!
Das ist das Lederhosenkartell. Ein Podcast für alle, die die Wiesn lieben, die sie hassen oder selbst noch nie da waren. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist wie eine Liebe. Kennst du Schmetterlinge im Bauch? 1000 Schmetterlinge. Nicht 1000 Maus kriegt, 1000 Schmetterlinge.